Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath.
Hallo und herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment und Banking. Hallo lieber André.
Hallo Jochen, frohes neues Jahr.
Frohes neues Jahr, genau. Heute ist der 1. Januar und wir wollen auf den Dezember zurückschauen zuallererst und dann auf das ganze Jahr 2023 so ein bisschen übergreifend zurückschauen und ein bisschen nach vorne schauen. Und auch das alles in einer Episode machen. Letztes Jahr hatten wir ja zwei Episoden gemacht, aber der Dezember ist nicht so groß und wir wollen einfach auch angesichts des Contents, den wir ohnehin im Podcast haben, jetzt nicht zu viel Episoden schaffen. Also von daher quetschen wir alles in die eine Episode rein.
Genau, und ich verzichte aufs Neujahr springen, sondern verbringe die Zeit mit dir im Podcast.
Also bei mir läuft nebenher die Dart-WM. Oh, der Fernseher ist leise.
Na gut, dann mache ich das Neujahr springen auch parallel an.
Ja, dann fangen wir doch an mit dem News des Monats, Dezember. Und zwar eine Meldung, die wir eigentlich schon auch als Podcast hatten. Das ganze Thema EID, Videoident und NACT, wo es da vom BSI Probleme gab und das Videoident-Verfahren an sich temporär herausgefordert wurde. Also wenn man den Podcast gehört hat, war es dann am Ende so ein bisschen Sturm im Wasserglas. Aber ich glaube, das Thema ist nicht ganz zu Ende. Du hattest ja den Podcast gemacht und eine Stunde ich mit den Kollegen von NACT unterhalten. Da passiert was, es ist quasi at risk, aber noch nicht so, dass man sagen muss, Videodent ist vorbei.
Nee, Videodent war sowieso gar nicht so richtig vorbei, sondern eher das automatisierte Verfahren, also das, was NACT macht, also das KI-gesteuerte Verfahren, sondern Videodent war eigentlich gar nicht so at risk, sondern das,
was. Aber das war am Anfang in der Kommunikation so, dass Videodent at risk sei und dann hat sich herausgestellt, dass dieses automatisierte Verfahren at risk war.
Genau, und deshalb ist es halt auch für NACT immer so ein bisschen schwierig, da auch Verbündete zu finden, weil sie ja nicht die Einzigen sind, die jedenfalls in Deutschland dieses automatisierte Verfahren machen und sie eigentlich auf die Art und Weise fast Wettbewerb zu den Video-Ident-Anbietern sind. Und deshalb sind sie halt auch so ein bisschen damit alleine auf weiter Flur, weißt du. Aber so wie es aussieht, haben sie sich ja jetzt erstmal wieder geeinigt mit dem BSI und können wohl erstmal so weitermachen wie bisher. Und der Benny hat im Podcast ja sehr, sehr ausführlich gesagt, um welche Themen es geht. Und es ist wohl so, dass sie nicht die Firma damit at risk gewesen wären, selbst wenn das jetzt nicht mehr weiter erlaubt worden wäre, was sie da gerade tun, sondern sie hätten dann halt Umwege einschlagen müssen über andere europäische Länder, wo es dann trotzdem erlaubt gewesen wäre. Und für sie macht das halt auch nur einen Teil ihres Geschäftes aus. Dennoch ist es halt mal wieder ein Zeichen dafür, wie wir uns schwer tun, mit solchen neuen Verfahren umzugehen, weil so ein bisschen ist ja die Frage, sind diese, ist es jetzt KI oder nicht KI, jedenfalls automatisierten Verfahren, sicherer oder unsicherer als ein Mensch, der auf der anderen Seite sitzt? Also das, was ja da im Grunde genommen gemacht wird, ist, den Agent, der sonst bei Videoident dir gegenüber sitzt, auszuschalten und der Maschine zu überlassen, die Sicherheitsmerkmale des Persos oder der anderen Merkmale auszulesen. Und wer das schon mal gemacht hat mit den Agents oder wer das schon mal gemacht hat, auch in der Postfiliale, weiß halt, dass man auch manchmal das Gefühl hat, das könnte vielleicht auch jemand umgehen, die Art und Weise, wie man das tut. Beim Videoident mal dahingestellt, auf jeden Fall in der Filiale hat man immer das Gefühl. Und insofern, ja, zeigt es so ein bisschen, mit welcher Macht auch so ein BSI ausgestattet ist, ne? Also, weil die einfach als Behörde dann sagen können, nö, wir erlauben das nicht mehr. Und Benny beschreibt das ganz gut.
Ja.
Dass man da, ja, mehr oder weniger am Zipfel von denen hängt, ob man halt solche Dinge tun kann. Und die können einfach diese Erlaubnis einfach entziehen. Und dann ist das Verfahren nicht mehr erlaubt, ne? Und damit stellst du dann plötzlich ganz, ganz viele Use Cases at risk und natürlich auch in Teilen so eine Geschäftsgrundlage so einer Firma at risk. Aber ich glaube, sie haben es ganz gut hinbekommen. Und wie gesagt, so ein bisschen die Herausforderung von ihnen ist, dass sie ein bisschen alleine auf weiter Flur sind mit ihrem Verfahren. Und ich hatte ihn auch gefragt, könnt ihr nicht mit anderen dann auch Interessengruppen schaffen? Aber habe ich dann auch verstanden, während des Podcasts, während ich mit ihm sprach, das ist, was ich gerade schon andeutete, einfach auch eine Herausforderung für sie ist, weil sie eigentlich ja Video-Ident fast überflüssig machen wollen. Und insofern sie mit den Video-Ident-Anbietern gar nicht in die gleiche Kerbe schlagen können und gar keine Bündnisse schaffen können. Aber sieht ja, wie gesagt, ganz gut aus jetzt für sie, dass es jedenfalls mal wieder weitergeht. Und sie kriegen, glaube ich, immer so eine Erlaubnis, ist, glaube ich, der falsche Begriff, oder jedenfalls eine Duldung, die jetzt weiter über das Jahr hinausgeht.
Ja, schwierig in der Sache finde ich eher diesen Interessenskonflikt vom BSI, dass man auf der einen Seite Anbieter ist, Anbieter eines Produktes, nämlich dem Personalausweis.
Und das ist das BSI ja nicht selber, ne?
Aber
der Staat.
Ja, BSI als Staat, als staatliche Behörde, genau. Und gleichzeitig als Aufsicht. Mhm. Die gleiche Diskussion hatten wir übrigens neulich rund um den digitalen Euro, wo genau das Gleiche ist, wo die Europäische Zentralbank Produktlieferant des digitalen Euro ist und gleichzeitig Aufsicht. Mhm. In beiden Fällen ist es ein bisschen eine schwierige Situation und nicht frei von Interessenskonflikten. Ja, mal schauen, wie das weitergeht. Sowohl bei der Ident-Geschichte als auch natürlich dann am digitalen Euro.
Total. Also, weil du natürlich auf die Art und Weise unfairen Wettbewerb hast. Ne?
Exakt, ja.
Und gleichzeitig stellt man sich dann die Frage, wenn diese Wettbewerbsvoraussetzungen so sind, wie sie sind und eigentlich der Staat mit dem BSI die besten Voraussetzungen hat, weil er die Regeln bestimmen kann, stellt man sich trotzdem die Frage, warum wir dann halt so beschissen mit dem Thema dastehen, ne? Seit 15 Jahren.
Ja.
Vielleicht ja. Aber auch gerade deshalb, weil es halt gar keine Notwendigkeit gibt, was richtig Gutes zu bauen, weil man eigentlich die Macht hat.
Siehe Elster und diese anderen digitalen Produkte des Staates.
Ja.
Gehen wir weiter. Trading Public hat eine Banklizenz bekommen. Das ist sehr, sehr interessant. Und die nächste Frage ist natürlich dann, also eine Vollbanklizenz. Sie hatten ja schon Lizenz.
Gibt es den Begriff eigentlich? Ich glaube, der wird immer so benutzt. Ne? Ich glaube, ja, das also, ist einfach so, dass jetzt die Erlaubnis für Bankgeschäfte, für Kreditgeschäfte.
Exakt, Einlagen haben, ne? Und Kreditgeschäft, genau.
Genau.
Aber interessant ist natürlich jetzt die Frage, ob und wie sie das nutzen werden. Da schwingt natürlich im Hintergrund mit eine Consors und eine Comdirect, die ja im Grunde auch wie ein Trade Republic als reine Online-Trader oder Broker gestartet haben, nicht Trader, Broker, und dann irgendwann auch Girokonten angeboten haben. Ist das ein potenzieller Weg für Trade Republic, eben halt dann auch das komplette Geschäft zu machen und dann auch nicht nur ein Neo-Broker zu sein, sondern auch eine Neobank?
Weiß ich gar nicht. Ich glaube, du gibst dir nur die Möglichkeit, dass du das tun kannst. Und was ja, glaube ich, alle jetzt gerade mittlerweile auch anfangen, dass sie Trading, dein Trading Depot als Sicherheit für Kredite geben. Also, ja. Dass du halt auf Kredit traden kannst. Das ist, glaube ich, auf der einen Seite so eine Chance, die du dir dann ergibst, indem du halt Kreditgeschäft machen kannst. Und ich glaube, man muss das dann vielleicht nur auch ein bisschen weiter angucken. Das, was du sagst, ist, glaube ich, eher so, ja, das ist die Wertschöpfungskette oder beziehungsweise das Portfolio potenziell zu erweitern in Richtung Girokonto und Kredit. Und gleichzeitig kommt natürlich sowas wie Payment-for-Order-Flow-Verbot auf die Neo-Broker zu, was ja heute in Teilen deren Geschäftsmodell ist. Und auf sie kommt sowas zu wie die Retail-Investment-Strategie der Europäischen Union, wo die Payment-for-Order-Flow-Verbot ja auch ein Stück weit mit reinfließt und auch andere Provisionsabgabenverbote plötzlich im Raum stehen. Und ich glaube, es geht darum, dass man die Wertschöpfungskette für sich selber verlängert und guckt, wie man auch in Teilen diese neuen Regeln durch eigene erweiterte Lizenzen und, wie gesagt, die erweiterte Wertschöpfungskette so verlängern kann, dass man das möglicherweise geschickt, ich will das Wort umgehen nicht benutzen, aber geschickter spielen kann, weil du halt eigene Lizenzen hast und möglicherweise auf die Art und Weise dann doch in Teilen zu ähnlichen Geschäftsmodellen zurückkehren kannst oder sie aufrechterhalten kannst, wie du sie heute hast. Aber weil du halt eigene Lizenzen hast, dann das möglicherweise anders spielen kannst. Also ein bisschen kryptisch ausgedrückt. Aber ich glaube, das ist für die natürlich, es ist erstmal eine Bombenmeldung und wichtig für sie. Ich glaube, ehrlich gesagt, der Unterschied ist wahrscheinlich gar nicht so riesengroß, weil sie heute schon als Broker beaufsichtigt waren und Lizenzen hatten. Und ich glaube, es ist, wie gesagt, einfach nur eine Vervollständigung und einfach Optionalitäten schaffen, so würde ich das mal definieren. Ich weiß nicht, ob sie jetzt wirklich anfangen, ihre eigenen Konten im Hintergrund aufrechtzuerhalten. Aber vielleicht hilft es dir auch, um sowas wie Instant Payments schneller hinzubekommen, weil heute musst du das Konto bei denen immer aufladen, das Verrechnungskonto aufladen, bevor du traden kannst. Also ich glaube, dass du das Produkt in Summe smoother bauen kannst oder smoother nutzbar machen kannst, wenn du halt auch da wieder das eigene Konto im Hintergrund hast, weil du halt das selber in der Hand hast, selber kontrollieren kannst und damit auch die Zahlungsströme möglicherweise schneller für den Kunden ermöglichen kannst. Also diese ganzen Dinge, die halt heute, Solaris Bank war teilweise dahinter, die Deutsche Bank ist teilweise dahinter mit den Verrechnungskonten, die es möglicherweise ein bisschen komplizierter macht in Teilen und vielleicht auch ein bisschen langsam mehr. Das könnte ich mir vorstellen, könnte auch einer der Gründe sein, warum das Produkt damit dann auch wiederum besser werden kann, wenn du halt das eigene Konto dahinter legen könntest.
Genau, also ich glaube, das ist die erste, also wäre ich bei Trade Republic Management, der erste Schritt, den ich da gehen würde, mehr Souveränität und weniger Abhängigkeit von Drittbanken. Also eben das Management von einer Solaris, einer deutschen, ich glaube JP Morgan hängt auch noch hinten drin bei den Zinsen. Also insofern, das
ich alles in-house zu machen. Ich glaube, sind sogar zwei oder drei verschiedene Konten. Ich glaube, es ist die Citi, es ist, glaube ich, JP Morgan und es ist die Deutsche Bank und die Solaris Bank. Ich glaube, es ist gar nicht nur eine.
Okay, also insofern mehr Souveränität und End-to-End-Produkt Verantwortung und Produktintegration. Aber mal schauen, wenn wir vielleicht schon ein bisschen nach vorne schauen und 2024 da ein bisschen was sehen. Bleiben wir beim direkten Wettbewerber von Trade Republic, Scalable Capital, die ja irgendwie Mitte des Jahres angeblich ein Pitch-Deck rumgegangen ist zum Verkauf. Die haben jetzt eine Finanzierungsrunde gestemmt in Höhe von 60 Millionen Euro. Das alleine ist schon sehr beeindruckend. Und Walderton Capital ist als neuer Investor reingegangen. Ist ja auch ein Top-Name im Fintech-VC-Bereich. Also von daher große Gratulation an Scalable Capital, sowohl für die Funding-Runde als auch an Walderton. Insofern, mit der Finanzierungsrunde ist wahrscheinlich erstmal ein potenzieller Exit oder Verkauf vom Tisch, oder?
Weiß ich nicht genau, wie das so ist, aber klar, also erstmal ist wahrscheinlich auch da wieder Optionalität geschaffen worden und du siehst ja momentan, dass Scalable und Trade Republic ja ein Stück weit so ein Rennen gestartet haben. Also wenn du dir das anguckst, gerade Scalable siehst du ja gerade nahezu überall in der Werbung, also sowohl online als auch offline. Und deshalb glaube ich, dass die gerade wirklich richtig Gas geben, um Kunden auf die Plattform drauf zu bekommen.
Ja,
und das, was sie ja gemacht haben, so mit Anfang Corona hatten sie das Problem, dass durch den damaligen Einbruch der Kurse das eigentliche Produkt, das erste Produkt von ihnen ja sehr underperformed hat. Dann haben sie halt das Broker-Produkt gestartet, was, glaube ich, für sie mehr oder weniger, die Rettung ist übertrieben, aber nochmal eine komplett neue Möglichkeit geschaffen hat. Und das Broker-Produkt steht ja jetzt auch komplett im Vordergrund der ganzen Kommunikation. Und wenn du dir gerade anguckst, wie BlackRock, die ja auch im Cap-Table bei Scalable sind, anfängt, Werbung zu machen. Also du hast ja gerade Dart-WM angesprochen. Dort siehst du momentan ständig gerade iShares-Werbung.
Ja.
Das ist zwar momentan nicht direkt verbunden mit Scalable, aber wenn du das ein bisschen so die ganzen Werbedinge anguckst, dann siehst du, dass da, glaube ich, gerade ein relativ großer Werbedruck entsteht und Scalable möglicherweise dieses Geld einfach auch dafür benötigt, um zu wachsen. Also wahrscheinlich könnten sie auch profitabel sein, wenn man das wollte, aber ich glaube, es geht momentan da weit darum, echt darum, wer schneller wächst und wer der größte Player wird in Deutschland. Momentan sieht es so aus, als wenn Trade Republic immer noch weiter vorne wäre. Aber den Werbedruck, den ich momentan bei Scalable wahrnehme, der ist relativ groß. Und insofern war das vielleicht den einen oder anderen überrascht, dass diese Finanzierungsrunde jetzt gerade stattgefunden hat. Aber wie du es gerade beschrieben hast, 60 Millionen, erstmal eine stolze Summe, Borderton als weiteren im Cap-Table zu haben. Neben denen, die heute schon im Cap-Table drin sind, ziemlich beachtlich, ne? Also die haben wirklich echt ein sehr, sehr sehr, sehr, wie soll man das sagen, lukrativ ist der falsche Begriff, aber einen sehr renommierten Cap-Table, der bei Scalable drin ist. Und insofern Glückwunsch nach München und nach Berlin, ne? Also da, wo sie ja, glaube ich, sitzen. Also Erik, glaube ich, eher in Berlin und der Rest des Teams, glaube ich, in München.
Ja, ich hoffe nur, dass das Geld nicht nur in ein Marketing-Battle innerhalb von Deutschland geht, sondern eher sowohl Trade Republic als auch Scalable sich als paneuropäischer Player positionieren, weil da haben wir eigentlich noch eine Chance im Fintech-Bereich, dass wir aus Deutschland heraus einen europäischen Player formen können. In den anderen Segmenten im Fintech-Bereich hat es ja irgendwie nicht so funktioniert. Insofern hoffe ich, dass sie sich nicht irgendwie in Marketing-Schlachten in Deutschland die Gelder verbraten, sondern eher eine ordentliche internationale Expansion in Deutschland, in Europa hinbekommen.
Na, ich glaube, es wird eine interessante Frage werden, ob die anderen Neo-Broker, also es wächst ja immer weiter zusammen. Das ist gerade bei Trade Republic mit der Lizenz gesagt und Scalable hat ja auch eine ganze Menge Lizenzen. Und du siehst ja, dass gerade eine N26 und wir haben gleich noch die Meldung von Revolut, dass die halt auch angefangen haben, das ganze Thema Trading beziehungsweise Sparpläne und sowas in die Apps aufzunehmen. Ich glaube, das wird eine interessante Frage, wer dort dieses Business besetzen wird und wer der Marktführer wird. Wird das eine Bank sein? Wird das eine Neobank sein? Oder wird es halt eher der Broker sein, der möglicherweise dann auch noch Zahlungsverkehr anbietet? Also das ist für mich immer noch eine offene Frage, ob das weiterhin zwei verschiedene Angebote bleiben oder ob das irgendwann wirklich noch tiefer integriert ist und du wirklich so einen richtigen Platzhirschen haben wirst, ne? Und wir haben gleich noch eine Meldung, dass auch Bucks, was ja auch so ein Neo-Broker und am Anfang ja auch eher so ein Spiel war, mittlerweile von einem Renommierten gekauft worden ist. Das ist, glaube ich, auch eine spannende Frage, wer wirklich dieses Spiel dann in der Zukunft besetzen wird.
Ja, dann bleiben wir doch da gleich und gehen dann wieder nach dem Plan weiter. Bax ist an die ING gegangen. Also ING hat sich so einen Neobroker übernommen oder gekauft, was ja eine aus meiner Sicht eine überraschende Transaktion war, weil die ING eigentlich unter den Neobrokern oder unter den Brokern, Direktbrokern ganz gut positioniert war. Also da würde ich
100.000 Sind Sie das?
Ja, die haben damals gefragt. Die haben damals hier in Deutschland doch einen Direktbroker übernommen und sind im Grunde als Direktbank eigentlich im Brokerage ganz gut positioniert, aus meiner
Sicht. Aber Bax war ja aus Holland und ich glaube, das war jetzt auch nicht aus Deutschland herausgetrieben, sondern es kam eher aus Holland.
Exakt, ich kenne den holländischen Markt nicht, wie ING dasteht, ja.
Also die ING ist ja in Holland eher die klassische Bank, ja, Vollbank. Ja. Also klassische und nicht unbedingt so als die Direktbank verschrien, würde ich sagen, sondern halt eher die klassische Bank, also neben der Rabo und der ABN. Und deshalb, da würde ich sagen, sind sie halt nicht in dieser Ecke, in der sie in Deutschland sind. Also da war sie eher so der fast schon eine alte Neobank waren, so vor 15, 20 Jahren. Ja, ja. Wo sie, glaube ich, die DiBa, glaube ich, damals übernommen haben, ne? was du glaube ich, gerade meintest.
Ja, sie hat die DiBa übernommen. Nee, und sie hatten, glaube ich, die ehemalige irgendeine Nürnberger Direktbroker, ich glaube, aus dem Kascher Quelle-Umfeld sogar.
Ja, kann auch sein. Aber insofern, ich glaube, Bax ist einfach auch nochmal eine andere Zielgruppe. Ne? Weil Bax, das habe ich ja gerade schon mal angedeutet, war halt am Anfang eher so ein Gaming-Ding. Es hatte so ein bisschen etwas von, ja, fast von Zocken. Ja. Und du konntest so eine Art Planspielbörse auf Steroiden Gaming-mäßig machen. Und dann sind die ja irgendwann geschwenkt in Richtung richtiges Trading.
Ja.
Und ich glaube, das passt eigentlich ganz gut. Also das ist eine absolute Ergänzung zu dem, was eine ING heute in Holland darstellt. Und ich glaube, das war jetzt auch kein Mega-Exit, ehrlich gesagt. Ich glaube, Bax hat es nicht so richtig geschafft, das ganze Ding halt auch auf europaweit zu skalieren. Man kennt sie zwar, aber ich glaube, so richtig geflogen sind sie nicht im Vergleich zu einer Trade, im Vergleich zu einer Scalable und im Vergleich möglicherweise auch zu einer Revolut. Aber insofern war das möglicherweise dann halt auch so ein holländischer Deal, dass halt Kollegen von der ING dort vielleicht auch für gar nicht so viel Geld ein Asset übernehmen konnten und jetzt mal gucken, wie sie das dann in der ING integriert bekommen. Ich finde, das kriegen die ja eigentlich meistens ganz gut hin. Also die haben das ja mit der Hypo, nicht Hyperport, aber dieses, das haben sie auch damals übernommen, das Immobilien-Ding aus München.
Interhyp,
das wird ja auch der ING.
Ja.
Also das kriegen sie eigentlich immer ganz gut hin, dass sie das ja auch ein Stück weit parallel laufen lassen und trotzdem für sich selber diese Assets übernehmen. Es wird halt spannend, die ING ist ja auch einer der großen Kooperationspartner von Scalable, wie das jetzt ineinander geht. Ne?
Ja.
Also da sieht es ja eher so aus, dass Scalable für die ING eher das Portfolio-Management macht und möglicherweise Bax dann eher das Brokerage für die noch jüngeren Leute ist.
Ja. Und das, nur kurz zurückzukommen, dass es nicht so der sensationelle Exit war, sieht man auch daran, dass die Crowd-Investoren, also die Privatinvestoren, die über Crowd-Plattformen am Anfang Bax finanziert haben, leer ausgegangen sind. Also von daher, da gab es natürlich Liquiditätspräferenzen und nach den Liquiditätspräferenzen blieb nicht mehr so viel übrig, vermutlich für die Common Shareholder. Also von daher war es offensichtlich kein extrem lukrativer Exit oder umgedreht ein sehr lukrativer Exit aus Sicht der ING.
Ja, das meinte ich ja. Also möglicherweise haben sie sich da, das ist auch ein kleines Schnäppchen gewesen.
Ja, genau. Dann, wir haben ja schon lange immer wieder mal über Stablecoins gesprochen, auch über Circle und Integration SAP. Jetzt kam die DWS raus mit einem Stablecoin. Das ist ein Projekt von dir, deswegen du bist natürlich da so ein bisschen biased bei dem Thema. Aber es ist ja eine von vielen Euro-Stablecoins, die da kommen. Kannst du ganz kurz ein bisschen, ohne jetzt das irgendwie zu werten, weil du natürlich dann einen Konflikt hast, ganz kurz erklären, was der Treiber ist und was da passiert?
Naja, ich glaube, das Thema Stablecoin europäisch, du sagst zwar gerade, es gibt eine ganze Menge an Playern, die da gerade auftreten, so besetzt ist es noch nicht. Ne? Also das Thema Stablecoin ist, glaube ich,
eins. Die in der Pipeline sind, also besetzt ist noch gar nicht, aber ich kenne etliche, die in der Pipeline sind und vermutlich nächstes Jahr kommen werden, ja.
Genau, also Stablecoin-Thema ist ja, glaube ich, in den USA momentan sehr lukrativ besetzt durch Tether und durch Circle, du hast gerade Circle schon genannt, und ist ein recht lukratives Geschäftsmodell, gerade seitdem die Zinsen wieder gestiegen sind und einfach ein schönes Enabling-Thema. Also im Grunde genommen, wenn du so willst, kannst du es ja fast vergleichen mit einem PayPal für die Digital Asset Welt. Also, dass du halt irgendwie eine Money on Chain bekommst und dafür brauchst du halt oder kannst du so etwas, solange es keine digitalen Zentralbankwährungen gibt, die halt auf Blockchain-Basis laufen, brauchst du halt in irgendeiner Art und Weise Money on Chain, um nicht immer dieses Geld zu rampen von On- und Off-Ramp, also sozusagen aus der Fiat-Währung in die Digital Asset-Welt rein zu bridgen. Und warum ist das für einen Asset-Manager ein Spiel oder ein Thema, in dem man sich bewegen kann. Es geht ja darum, dass halt hinter einem Stablecoin im besten Fall auch eine Reserve gemanagt wird. Also irgendwo muss dieser Stablecoin ja gebackt sein mit Geld. Und es gibt halt jetzt in der MiCA, die ja jetzt in Europa in Kraft tritt im Laufe dieses Jahres, gibt es halt diese Regel, dass das halt sehr klar definiert ist, wo rein so ein Stablecoin investieren muss und wer kann so etwas besser tun als ein Asset Manager, der halt ansonsten so etwas halt auch immer wieder tut. Und insofern war das für uns als DWS nahezu eine logische Rolle. Und wir sind noch nicht der einzige Asset Manager, der sowas tut. Also in den USA, das Produkt von Circle wird auch von einem Asset Manager in Anführungszeichen gebackt bzw. verwaltet. Und insofern ist das eine Rolle, die wir übernehmen. Und dann haben wir gesagt, wenn wir das eh schon in uns drin haben und diese Reserve managen, warum sollen wir dann nicht auch in so ein Joint Venture mit rein investieren? Und das haben wir dann gemeinsam getan, gemeinsam mit Flow Traders, die halt sehr stark, sehr, sehr starker, sehr großer Market Maker sind, die du halt auch brauchst, wenn du halt ein Stablecoin etablieren möchtest. Und mit Galaxy, Galaxy Capital, gelistet in Kanada, aber eigentlich in New York sitzend, die halt aus der Kryptowelt kommen. Und damit hast du halt eine ganz gute Kombination. Also mit jemandem, der die Reserve managen kann, jemand, der aus der Digital Asset Welt sehr, sehr klassisch kommt. Also klassisch Digital Asset Welt klingt komisch, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Native daherkommt. Ja. Und mit Flow Traders, die so diese Brücke sind und Market Maker in allen Welten sind. Naja, und jetzt haben wir jedenfalls mal announced, dass wir ein Joint Venture gründen, beziehungsweise ja jetzt gerade inkorporieren. Haben das Management bzw. den CEO, den designierten, announced mit dem Alexander Höppner und sind gespannt, was daraus wird in 2024.
Also ich würde mal kurz dagegen treten, weil das extrem spannende Geschäftsmodell sehe ich noch nicht. Also auf den ersten Blick ja, du nimmst Geld ein, du legst es auf ein Geldmarktkonto und verdienst es, ohne das an die Kunden weiterzugeben. Aber
du darfst es nicht weitergeben.
Ich habe gerade meine Coinbase-App aufgemacht. Wenn ich bei Coinbase USDC kaufe und halte, kriege ich 5,1% Rewards auf USDC-Stablecoin. Also von daher ist die Frage, wenn es dann, und da gibt es eine etliche Staking-Angebote, ist die Frage, ob das Geschäftsmodell dauerhaft so attraktiv ist, wenn es dann darauf hinausläuft, dass über Staking-Rewards die Endkunden was bekommen und dann bleibt eben nicht mehr so viel hängen. Und die grundlegende Frage ist natürlich, ist das ein Einlagengeschäft oder ist es ein transaktionsbasiertes Geschäft, wo Circle ja sehr stark
geht? Genau, also ich glaube, das ist auch das, was ich gerade angedeutet habe, ist das Erste, dass du halt darüber nachdenkst, über das Thema Zinsen, solange sie halt da sind, Geld zu verdienen. Und das ist sozusagen erstmal so der erste Anker eines Geschäftsmodells. Aber ich würde das genauso, wie du es gerade beschrieben hast oder den Anknüpfungspunkt Richtung Circle gemacht hast, sehe ich das sehr ähnlich, dass es eigentlich eine Art Scheme ist. Und wie verdient ein Scheme heute Geld? Ein Scheme verdient halt transaktional Geld.
Ja.
Und ich glaube, das wird dann darauf ankommen, dass du halt Funktionalitäten, Features zu deinem Scheme hinzupackst und dann wirst du halt transaktional an dem Thema auch verdienen können. Davon gehe ich auf jeden Fall auch aus. Ist heute nicht das Typische, sondern das wird wahrscheinlich eher wenn du halt ein Stablecoin heute in der klassischen Kryptowelt einsetzt, ist es halt eher das Thema Zinsen. Da ist man es nicht so richtig gewohnt, dass du da heute transaktional dafür Geld bezahlst. Aber ich glaube, wenn du halt mehr und mehr in Richtung der klassischen, traditionellen Finanzwelt denkst, dann ist es da normaler, dass du für ein Scheme bezahlst. Und insofern, das macht Circle ja in Teilen auch, wie du es auch gerade schon mit SAP angedeutet hast, dass sie halt auch so ein bisschen zwischen den Welten hin und her springen. Und das würde ich halt auch hier erwarten. Und insofern glaube ich, dass du halt an beiden Stellen Geld verdienen kannst. Und naja, let's see, ne? Also ob man damit wirklich auf dauerhaft richtig viel Geld verdienen kann. Ich glaube, das ist einfach ein Bereich ist, der noch unbesetzt ist und da reinzugehen und dieses Thema zu starten, ist, glaube ich, wenn du das machst, jetzt der richtige Zeitpunkt.
Absolut.
Und nicht irgendwie in 3 bis 4 Jahren, sondern dann ist der Markt besetzt, weil ich glaube, es wird nicht so viele Euro-Stablecoins oder möglicherweise auch andere, ob ein Yen oder noch andere Währungen dafür in Frage kommen, Stablecoins geben, die halt wirklich eine Relevanz bekommen. Du siehst es gerade in den USA, es gibt 2, die wirklich eine Relevanz haben und vielleicht hast du Platz für 3 bis 4 in großen Märkten. Aber viel mehr, die wirklich Relevanz haben, wirst du, glaube ich, nicht haben. Es ist ein bisschen so wie mit den Kreditkarten. Also deshalb dieses Scheme-Vergleich finde ich eigentlich ganz gut. Da hast du halt auch ein paar ganz wenige Nischenplayer. Amex ist wahrscheinlich dann fast schon wieder Nische. Und dann hast du halt Visa und Master und so ähnlich würde ich das auch für ein Stablecoin einschätzen.
Absolut. Also es ist am Ende des Tages ein Netzwerkeffektgeschäft. Da glaube ich, reicht es nicht nur, ein Euro-Stablecoin zu machen, sondern dann geht es darum, eine Plattform zu bauen mit verschiedenen Stablecoins in verschiedenen Währungen. Circle hat jetzt irgendwie, habe ich die auch im Dezember gelesen, sogar in Brasilien Stablecoin gelauncht mit Real. Also von daher, das ist ein Netzwerkgeschäft und bin ich vollkommen bei dir. Da werden 2, 3, 4 überleben und der Rest wird wieder verschwinden. Also von den vielen, die ich im Moment sehe in der Pipeline, davon gehe ich aus, dass die auch wieder verschwinden werden. Beziehungsweise man hat ja auch von den einen oder anderen, ich denke mal an den PayPal Stablecoin, über den wir vor einem Jahr großartig gesprochen haben, irgendwie nicht mehr viel gehört.
Naja, das war ja das Paxos-Produkt dahinter, ne? Das ist ja schon noch länger da.
Ja.
Let's see, ob PayPal damit nochmal irgendwann nochmal durchstartet. Also ich habe gerade jetzt den Alles Coin, Nichts Muss Podcast gehört. Die Kollegen sind immer noch bullish auf den PayPal-Stablecoin. Du bist ja immer skeptisch.
Ich war bei PayPal sehr skeptisch. Genau. Nicht wegen des PayPal-Stablecoins, sondern wegen der Execution-Fähigkeit von PayPal.
Ja, und dann auch mal die Frage, wie viel Fokus hast du da drauf, wenn das eigentlich das Geschäftsmodell ein anderes ist? Das ist ja auch immer das Argument, was ich von dir gelernt habe. Dann vielleicht noch ein Satz. Ich glaube, was halt entscheidend ist bei so einem Stablecoin auf der einen Seite, was du gerade schon beschrieben hast, dass du halt ein vernünftiges Geschäftsmodell daraus baust und dann musst du, glaube ich, auch ein gutes Netzwerk aufbauen. Das ist ein Netzwerkthema und insofern war es uns halt wichtig, dass wir das nicht glauben, aus der DWS heraus alleine zu machen, sondern halt die richtigen Partner dabei haben. Ich habe gerade schon über Market Maker gesprochen und über einen Crypto-Native-Player, der dabei ist. Und das ist die Kombination, die wir da als Stärke sehen, dass du halt ein Netzwerk sofort in dem Joint Venture drin hast, die aus meiner Perspektive perfekt geeignet sind, um das Ding halt at scale in den Markt zu bringen. Sowohl in die Kryptowelt als auch in die traditionelle Finanzwelt, in der wir eher unterwegs sind und die auch, wo auch Flow Traders in beiden Welten unterwegs ist. Das ist, glaube ich, das, was es ausmacht.
Dann schauen wir in einem Jahr, im nächsten Rückblick, wie weit wir gekommen sind, wie weit ihr gekommen seid. Dann gehen wir zum nächsten Thema. Apple hat tatsächlich kurz davor, die NFC-Schnittstelle in zumindest in Europa zu öffnen. Jetzt, das Thema haben wir in Deutschland schon eigentlich lange durch. Da ist es offen, theoretisch nur. Aber jetzt kommt das ganze Thema auf europäischer Ebene. Und das hilft natürlich dann auch Wettbewerbern, siehe Schweiz mit Twint, jetzt dann auch tatsächlich die NFC-Schnittstelle zu nutzen und nicht nur quasi auf Apple Wallet-Ebene at Peer-Level dazustehen.
Dann lass doch mal ganz kurz darüber nachdenken, was es heißen wird. Also das ist ja erstmal abstrakt. Wozu führt es? Also führt es dazu, dass dann plötzlich ein Twint oder möglicherweise zukünftig ein EPI oder wie heißt jetzt EPI nochmal?
Vero.
Dann die Möglichkeit haben, sich genauso tief in das Apple-Ökosystem rein zu integrieren. Und wie sieht es dann aus? Also was würdest du erwarten? Ist es dann so ähnlich wie die Apple Pay-Karte heute, dass du dann eine Twint in Anführungszeichen Token, Twint Wallet-Karte so siehst, wenn ich doppelklicke auf meine rechte Seite auf meiner Uhr oder auf meinem Telefon? Was passiert? Was glaubst du, was ist sozusagen sichtbar für den Kunden?
Also sowohl Twint als auch EPI Vero sind ja QR-Code-basierte Verfahren. Das heißt, ich muss mal irgendwas scannen. Also von daher ist der Deal.
Aber sind sie das nicht deshalb, weil sie momentan keine andere Chance hatten?
Exakt. Der Deal, den sie im Moment haben, ist, dass zumindest gleich beim Doppelklick präferiert ist, aber technisch nutzen es NFC-Schnittstelle nicht. Aber der Nachteil von diesem QR-Code-basierten ist ja ein Prozessschritt mehr. Ich muss ja beim Händler irgendwo irgendwas scannen, um dann die Zahlung zu initiieren. Und das Problem bislang war, dass ich das auf der Android-Seite wunderbar machen kann, aber auf der Apple-Seite eben nicht. Und ich kann gegebenenfalls auf NFC-Basis diesen Schritt, wenn ich am Terminal des Händlers bin, überspringen und direkt wie mit einer Kreditkarte bezahlen. Ob das dann gemacht wird, ob die Player dieses Feature dann nutzen möchten, sei mal dahingestellt. Ich glaube, viel wichtiger ist erstmal, dass die Schnittstelle offen ist und dass jeder, der möchte, darauf seine Anwendung bauen kann und nicht nach dem Motto, die Schnittstelle ist zu und ich muss irgendwie überlegen, wie ich mein Produkt baue, dass ich um die Schnittstelle herumkomme, so wie es ja im Moment passiert. Und von daher mal abwarten. Also ich glaube, kurzfristig ist erstmal keine Relevanz. Aber mittelfristig kann man durchaus vorstellen, dass die Herausforderer im Payment, die selbst heute auf QR oder Barcode basiert sind, auch hier in der Payback Pay, dass die durchaus NFC-Funktionalität mit anbieten könnten, wenn die Schnittstelle offen ist.
Also das heißt, der Markt wird durchlässiger und die neuen Player müssen keine Umwege gehen, sondern haben halt gleiche Wettbewerbsvoraussetzungen wie Apple.
Ja.
Glaubst du, da wird Apple andere Arten von Hürden einbauen, dass sie sagen, wir machen eine Zertifizierung für die NFC-Schnittstelle oder dergleichen?
Also Apple hat ja in der Argumentation der Verschlossenheit der NFC-Schnittstelle immer argumentiert Security. Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass es da in irgendeiner Weise eine Zertifizierung gibt, um auch aus Sicht der Endkunden sicherzustellen, dass da kein Schundlieder gesungen werden, genau. also dass da auch ein Sicherheitsniveau, ein relevantes Sicherheitsniveau gehalten wird. Mal schauen, ich meine, wenn man sowas macht, ja, macht man sich ja gleich wieder angreifbar hinsichtlich eines Regulators, hinsichtlich der wettbewerbsbeherrschenden Stellung, weil ich kann natürlich sagen, ich mache jetzt hier einen Riesenprozess und mache auch extrem teure Gebühren für die Zertifizierung, aber dann kommen natürlich auch gleich im nächsten Schritt sofort wieder die regulatorische Antitrust-Keule. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass Apple das übertreiben wird, aber es wird aus meiner Sicht garantiert einen Prozess geben.
Aber lass doch mal ganz kurz nochmal Richtung Android gucken. Wie ist es denn da heute geregelt? Da ist es doch eigentlich offen.
Ist es da so viel besser?
Ist es da so viel besser? Also siehst du da, dass die Kollegen von Twint immer als Beispiel, weil die ja heute...
Nee, aber ich meine, alle NFC-basierten Payment, also auch die Bankkarten-NFC-basierten Payment-Verfahren auf Android sind nie abgehoben. Schlicht und ergreifend, weil es immer nur x Prozent des Marktes darstellt und ich natürlich dann als Anbieter, stell dir vor, du bist eine große Bank, du musst jetzt dann für die Hälfte oder 60% der Kunden eine App weiterentwickeln, während die andere Hälfte das nicht nutzen kann. Und das macht eigentlich nur Sinn, wenn die großen beiden Plattformen, sowohl Apple als auch Android, gleich ansprechbar sind und du dann mit einem Produkt 100% der Kunden ansprechen kannst. Mhm. Und das war der Grund, warum es auch in Deutschland bislang, obwohl das NFC offen ist, nie abgehoben hat. Mhm. Bei Apple.
Mal gucken, ob das ein Sturm im Wasserglas ist oder ob es wirklich eine Relevanz erzeugen wird.
Ja. Dann ist natürlich noch die Frage, und ich glaube, das war ja auch eine Diskussion in Deutschland, die Apple Pay-Kondition gegenüber den Banken haben es irgendwie, man hört da Gerüchte, ich kenne da keine Details, verboten, dass man ein direktes Konkurrenzprodukt zu Apple Pay machen darf. Das kann ich mir vorstellen, dass es auch nochmal versucht wird anzukreiden auf der europäischen Antitrust-Ebene. Mhm. Gut, dann wir haben noch zwei Punkte. Nächster Punkt, Holvi. Holvi ist profitabel. Die Geschichte ist ja gegründet als SME-Fintech, dann gekauft von der BBVA, ganz früh als einer der ersten Exits.
Gegründet als Management für Verwaltung von Festivals.
Echt? Ach, das habe ich gar nicht mitbekommen. Okay. Ja,
das war der ursprüngliche Grund, das Ding zu starten, weil sie halt irgendwie immer so Festivals veranstaltet haben und dafür brauchten sie halt eine Plattform, mit der sie halt Kostenmanagement und Einnahmenmanagement und sowas machen.
Ah, okay. Und dann der Pivot zu SMB Banking. Okay. Genau. Also dann von der BBVA gekauft, da in diesem großen Konstrukt von der BBVA vermutlich nicht mit der entsprechenden Liebe versorgt worden, zurückgekauft vom Gründer von der BBVA und jetzt profitabel geschafft.
Gratulation. Ja, ist doch super. Also ich nehme sie gar nicht, ehrlich gesagt, in Europa, in Deutschland nehme ich sie momentan gar nicht mehr richtig wahr. Also da hört man ja eigentlich immer nur noch von Quanto, wenn du so Richtung SMB Neo Bank guckst. Häufig habe ich irgendwie gar nicht mehr auf der Agenda gehabt. Aber das mag möglicherweise auch einer der Gründe sein, warum sie jetzt auch profitabel sind, dass sie sich fokussiert haben auf bestimmte Märkte.
Ja.
Und ich glaube, es ist ein bisschen ein Rückweg zu den Wurzeln nach Skandinavien, / Finnland. Ne?
Ja, absolut, absolut. Und dann kam, und man hat dann in Social Media teilweise hämische Kommentare gelesen, Revolut, eins vor Weihnachten mit einer Pressemitteilung raus, dass sie ihre Finanzkennzahlen für das Jahr, ich weiß gar nicht, 22 oder 23 in der Meldung, für 22, also die Finanzkennzahlen für 22 sind einen Tag vor Weihnachten 23 rausgekommen. Und zwar haben sie einen Revenue-Rekord geschafft von 11 Milliarden. Das ist beeindruckend, haben aber, und das ist dann deswegen auch die Häme in Social Media, haben aber so leicht den Tisch fallen lassen, dass der Profit sich quasi aufgesogen hat, sie nur noch 6 Millionen Profit machen. Also mit 11 Milliarden Umsatz nur noch 6 Millionen Profit und der sehr stark zurückgegangen ist. Und ja, insofern, das waren die interessanten Zahlen. Eigentlich sollte man doch davon ausgehen, dass sie mit diesem Umsatz viel profitabler sind, haben es aber nicht geschafft. Und mal gucken, was für Auswirkungen das dann auch im kommenden Jahr hat auf beispielsweise Restrukturierung, Rückzügen von irgendwelchen Märkten etc.
Aber das Thema Banklizenz, was ja zwischendurch auch immer wieder mal auf der Agenda war, haben Sie weiterhin nicht so richtig gelöst, ne?
Da gab es keine News, nein.
Ja. Sie machen das Ganze weiterhin über litauische oder estische oder was auch immer.
Es gab jedenfalls eine baltische, in baltischen Staaten, genau.
Eine baltische E-Money-Lizenz, ne? Und dafür ein weltweites Produkt gebaut zu haben, auf dieser Basis ist schon irgendwie echt immer wieder beeindruckend und auch ein bisschen erschreckend. Ne?
Ja, und Sie haben natürlich im Bitcoin-Hype, beim letzten Bitcoin-Hype sehr stark vom Krypto-Trading profitiert. Ich bin mal gespannt, ob das beim nächsten Bitcoin-Hype, also nächstes Jahr und übernächstes Jahr, wenn dann nächstes Halving kommt, auch noch der Fall sein wird, angesichts der vielen Bitcoin-ETF- Produkte, die jetzt in den Markt drängen, weil dann habe ich ja eigentlich keine Probleme mehr, überall auch bei meiner normalen Hausbank einfach ein ETF zu kaufen und bin vielleicht auch nicht so gewillt, dann die hohen Gebühren zu bezahlen bei den Gateways, die Bitcoin-Käufe ermöglichen.
Wobei das ja bisher immer das Thema hohe Gebühren die Leute gar nicht so richtig auf der Agenda haben. Ne? Also der Spread ist den meisten Leuten gar nicht so richtig bewusst geworden. Ja. Aber du weißt ja, ich habe irgendwie zu Revolut irgendwie nie eine richtige Meinung, weil ich das Produkt nie für mich entdeckt habe und es einfach, ja, ich weiß nicht, irgendwie sind sie bei mir nie so richtig auf der Agenda gewesen.
Wenn man schaut, was sie an Kunden bekommen haben im Vergleich zu einer N26, sind sie ungleich erfolgreicher. Insofern auch bei den ganzen KPIs sind sie erfolgreicher, insbesondere auch in der Internationalisierung. Wir haben jetzt, ich glaube, das war auch in diesem Monat eine Meldung, die haben wir jetzt hier nicht in den News drin, dass herausgekommen ist, dass N26 eigentlich nur in 2 Ländern kundenrelevant hat. Also insofern, man kann, ein Großteil ist natürlich Deutschland, man kann ja nicht von einem europäischen Player reden. Das hat Revolut anders aufgezogen. Die sind wirklich paneuropäisch und international aktiv.
Ja, mit dem anderen Use Case, ne? Weil sie halt gesagt haben, wir machen halt vor allen Dingen Remittance, wenn du so willst. Ja. Ne? Also dass die auf die Art und Weise haben sie, glaube ich, das Produkt anders ausgerollt. Ne? Und wie gesagt, dann noch als E-Money-Lizenz ein bisschen lizenzleichter unterwegs gewesen und möglicherweise dann auch andere Aufsichten über sich gehabt, als es jetzt in Deutschland mit der BaFin zum Beispiel war. Was man ja ganz ehrlich auch sagen muss, was eine N26 auch ein bisschen bestimmt gebremst hat in ihren Expansionskursen in den letzten 2 Jahren.
Nicht nur N26. Im Grunde, es hat ja viele erwischt in Deutschland.
Ja, absolut.
Ja, also das war jetzt der Dezember. Vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt gucken wir mal, wie wir auf das Jahr 23 und Ausblick auf 24 machen. Wir hatten ja bei Payment Banking schon einen Team-Rückblick gemacht als Artikel. Da ist ja auch schon relativ viel drin. Ich habe eine Präsentation, die ich bei meinem Inkubator beziehungsweise Neosphere gehalten habe, auch nochmal als Artikel zusammengefasst, wo ich auf die wichtigsten Events 23 zurückgeschaut habe und ein bisschen auf 2024 ausgeblickt habe. Insofern, Content haben wir ja schon, da der Verweis auf diese Artikel. Aber vielleicht jetzt mal in einem kleinen Gespräch, was hat dich denn 23 am meisten überrascht?
Also so richtig überrascht hat mich, glaube ich, wie schnell Krypto zurückgekommen ist in diesem Jahr. Also nach den Skandalen in 22 mit FTX und den gesamten Zusammenbrüchen auch der sehr krypto-orientierten Banken in den USA, habe ich nicht gedacht, wie schnell dieses Thema zurückkommt, fast schon in so einen Bullenmarkt zurückkehrt und wie stark Institutionelle dieses Thema auch adaptieren im Laufe dieses Jahres, also jedenfalls die Ankündigungen. Die Adaption kommt wahrscheinlich jetzt im Nachgang, du hast gerade schon angedeutet, Krypto-ETFs als ein Beispiel, wo ja dieses ganze Thema Filing der ETFs gerade bei der SEC immer wieder besprochen wird. Das hat mich schon wirklich überrascht. Und dann hat mich auch ein bisschen überrascht, so der Erfolg, ne, überrascht nicht wirklich, aber ich bin dann doch ein bisschen beeindruckt von dem Erfolg von Upwest im Laufe des Jahres. Also wie weit die sich jetzt mehr und mehr in verschiedene Angebote rein integriert haben. Also wir haben sie ja schon in 21, 22 auch unseren Events gefeiert und auch mit Awards versehen. Aber finde ich schon krass, wie sie es geschafft haben, das zu exekutieren. Also wie sie jetzt halt sowohl bei Revolut drin sind, wie sie bei, und jetzt haben wir wieder unsere Meldung, kein Podcast ohne Raisin, wie sie bei Raisin reingegangen sind, jetzt mit der weiteren Finanzierungsrunde und BlackRock im Captable. Das hat mich auch positiv beeindruckt. Lass mich das mal so sagen. Überrascht ist der falsche Begriff. Das sind so die Dinge, die ich auf jeden Fall ja bemerkenswert für das Jahr fand. Und ansonsten finde ich es noch relativ leise und ich glaube, wir werden halt noch ganz viele stille Insolvenzen sehen im Laufe des Jahres 2024. Da finde ich, haben wir so in 2023 so ein paar Dinge gesehen und ich bin ganz froh, dass wir unsere ganzen Infografiken gerade wieder zurückgeholt haben, sowohl den Überblick der ganzen Fintechs, aber jetzt halt auch Fundings, Insolvenzen, Exits. Da bin ich wirklich mal gespannt, was in 2024 passiert und wie viele Firmen wir noch sehen, die es nicht weiterschaffen. Also ich will das nicht immer so mit Scheitern bezeichnen, aber ich glaube, da werden wir, glaube ich, eine ganze Menge an Firmen sehen, die es einfach nicht mehr schaffen, die dann den Weg zur Profitabilität nicht finden, kurzfristig oder so schnell, wie sie es dann bräuchten und dann aber auch kein externes Kapital mehr brauchen. Und das hat mich, das, wenn ich so in die Zukunft gucke, das erwarte ich jetzt für 2024. Aber das hat auch nichts mit Überraschung zu tun. Was ist dann bei dir hängen geblieben, wenn du auf 2023 zurückguckst?
Also was mich überrascht hat, ist, und da gehe ich ein bisschen zurück auf Anfang 2023, als wir die Silicon Valley-Pleite gesehen haben und die Credit Suisse-Pleite und vor allem auf der Silicon Valley-Pleite und dann die anderen Banken im Fintech- und Krypto-Ökosystem, die auch rund um die Silicon Valley-Pleite insolvenz gegangen sind, wie überrascht viele Fintech-CEOs und CFOs waren, angesichts der Tatsache, dass da so eine Bankpleite gehen kann und deswegen überrascht waren, weil sie auf einer oder wenigen Banken so sehr viel Gelder hinterlegt hatten, also ihre Fundinggelder und eine sehr starke Abhängigkeit von dieser einen Bank hatten und teilweise zumindest mal am Wochenende ihr Startup-Pleite war, weil unklar war, gibt es ein Bailout oder nicht. Und das Counterparty-Risiko, dass das nicht gewertschätzt wird und dass Banken pleite gehen, ist jetzt spätestens seit der letzten Finanzkrise vor 10 Jahren keine Überraschung mehr. Aber dass diese Fakten ignoriert wurden oder in den letzten 10 Jahren wieder vergessen wurden und das auch bei namhaften großen Fintechs, also wenn ich jetzt irgendwie ein kleiner Gründer bin, der jetzt wahnsinnig viel zu tun hat, dann kann man vielleicht sagen, komm, dann ich habe nur keinen CFO und dann kümmere ich mich nicht drum, aber namhafte große Fintechs und Fintech-Gründer oder Startups und Startup-Gründer wurden da kalt erwischt. Das hat mich dann doch überrascht, wie teilweise naiv da das Vorgehen war auf der Fintech-Seite. Und wie gesagt, keine kleinen Gründer, die da mal irgendwie jetzt gerade eine Company gegründet haben, sondern auch namhafte, große, relevante Fintechs, namhafte, große, relevante VCs, die da wirklich kalt erwischt wurden. Und das
aber ist schon bei irgendwem zu einem wirklichen Problem geworden?
Nee, die wurden ja alle gebailoutet. Also insofern, das war ein Wochenende mit sehr viel Schweiß auf der Stirn und vermutlich schlechten Nächten. Aber am Montag war ja dann der Bailout da. Insofern sind alle mit einem nicht mal blauen Auge rausgegangen. Aber dass sie überhaupt sich in diese Situation haben bringen lassen, das war doch eine sehr negative Überraschung.
Also vielleicht für mich noch eins ein Thema, was auf jeden Fall hängen geblieben ist, auch wenn viele gesagt haben, irgendwie Fintech ist tot, das glaube ich ist halt nicht passiert, ne? Sondern du siehst halt wirklich auch ein paar Player, die wirklich so eine große Relevanz bekommen haben, dass sie nicht mehr weggehen werden. Also das ist schon etwas, was ich in 2023 auch sehr klar für mich wahrgenommen habe, dass ich gesagt habe, so ey, das ist wirklich groß. Also da sind einfach Unternehmen entstanden, die den klassischen Etablierten einfach auch gehörig Geschäft weggenommen haben und einfach auch ihre Rolle gefunden haben. Also ob das jetzt irgendwie, auch wenn Klarna immer wieder mal totgeschrieben worden sind, oder eine Plaid oder eine Adyen, eine Stripe, auch sowas in Deutschland, eine SumUp, eine Nubank in Brasilien, hast du vorhin schon mal kurz genannt, eine PayPal. Das sind ja alle Startups, die so seit 10, 15 Jahren irgendwie da sind und die haben halt wirklich echt relevant Business aufgebaut. Und die nächste Stufe, die dahinter kommt, sind glaube ich schon auch die Raisins, die Trade Republics und möglicherweise auch die Scalables. Und das finde ich, ist schon etwas, wenn der ein oder andere, die ein oder andere vor ein paar Jahren gesagt hat, alles Quatsch, die nehmen den Etablierten nichts weg, da siehst du schon, dass die sich wirklich breit gemacht haben und das wird auch nicht aufhören. Das wird zwar nicht mehr so sein, dass wir in den nächsten Monaten immer noch irgendwelche Frontend-Lösungen sehen, die sich dann als Revolution bezeichnen, aber du wirst halt relevante Unternehmen sehen, die sich in den nächsten 5 bis 10 Jahren wieder, die entstehen werden von Leuten, die halt Ahnung von dem Thema haben und wirklich von den Wertschöpfungsketten Ahnung haben und in das Thema reingehen. Also das erwarte ich auf jeden Fall. Also das wird nicht vorbei sein.
Absolut. Also im Grunde das, was damals so ein bisschen manche Vertreter, ich meine, wir beide waren ja da nie ganz vorne dabei, aber manche Vertreter im Fintech-Bereich, die da mal rumgeschrien haben, die Banken gehen alle pleite und jetzt kommt die Zeit von Fintech. Das ist natürlich nicht passiert, genauso im Umkehrschluss. Jetzt dann die Rückantwort nach dem Motto, die ganzen Fintechs gehen pleite, wir können es wieder zurücklehnen als etablierte Incumbents und alles ist wieder gut. Auch das ist passiert nicht. Im Gegenteil, ich nehme schon im Moment wahr, dass eigentlich eine tolle Chance wieder für Fintech ist, weil aufgrund der gestiegenen Zinssituation die etablierten Banken wieder aufs klassische Lending- und Treasury-Geschäftsmodell sich zurückbesinnen und zurücklehnen und sagen, so wieder alles gut. Und dann wie Provisionsgeschäfte und transaktionale Geschäfte, wo ja Fintechs sehr stark sind, nicht so sehr nach vorne treiben, was dann natürlich wieder eine wunderbare Möglichkeit ist, für gute Gründer da reinzugehen und da gute Geschäftsmodelle zu bauen.
Was erwartest du denn, wenn du jetzt in Richtung 24 guckst? Also vielleicht, wenn wir noch mal so ganz kurz zurückgucken. Was glaubst du? Ist es irgendein Thema, was in 24 kommt, was du als heiß bezeichnen würdest? Also in 23 sind ja eine ganze Menge Account-to-Account-Payment-Companies gefundet worden. Ist das ein heißes Thema? Oder ist dieses ganze Thema Buy Now, Pay Later für Business, da sind ja auch ganz, ganz viele plötzlich reingegangen, ob es eine Mondo ist, ob es ein Billy ist und ein paar andere. Was siehst du irgendein Thema, was du für 24 schon am Horizont oder was in 23, 22 gestartet ist, was jetzt irgendwie noch größer wird? Oder siehst du was ganz Neues, was in 24 kommt?
Also wenn was ganz Neues, dann kann ich mir es nur vorstellen im Kryptobereich, dass wir rund um Non-Krypto-Hype wir neue Stilblüten sehen, ob die sinnvoll sind oder nicht, mal dahingestellt. Aber die Themen, die dieses Jahr schon relevant waren, die werden eigentlich nächstes Jahr nicht weggehen, sondern eher größer oder etabliert. Also Account-to-Account-Payments, wie du angesprochen hast, da hat man im Moment eher so Infrastruktur, Baumaßnahmen und Funding gesehen. Da kann ich mir vorstellen, dass wir nächstes Jahr eher dann tatsächlich die Anwendungsfälle und wirklich transaktional überrascht werden von dem einen oder anderen. Und das ganze Thema, was Buy Now, Pay Later auf der Business-Seite, ich würde das eher und grob unter dem Thema Working Capital subsumieren. Durch den gestiegenen Zins sind Working Capital-Modelle und sei es auf der Corporate-Seite als auch auf der Retail-Seite wieder viel attraktiver. Also Leasing, Lending, Buy Now, Pay Later-Modelle sind durch den Zins und auch die Opportunitätskosten des Zinses attraktiv. Also angefangen auf der Retail-Seite mit Playern wie Klarna und Grover, die diese Modelle anbieten. Und dann auf der B2B-Seite im Grunde auch eine Grover oder hier eine Mondo und Co., die dort Working Capital-Lösungen anbieten. Und das wird aus meiner Sicht noch stärker, auch wenn der Zins vermutlich nächstes Jahr wieder ein bisschen zurückkommen wird, der wird nicht wieder auf Null oder negativ gehen, der wird immer da bleiben und aufgrund der Existenz des Zinses werden dann eben Working Capital Produkte stärker nachgefragt und da sehe ich ehrlich gesagt auf der Bankenseite keine kompetitiven Lösungen außer das klassische Factoring und das klassische Leasing, aber alle innovativen Modelle, As-a-Service-Modelle, Leasing-as-a-Service-Modelle oder hier Buy Now Pay Later Modelle kommen eigentlich eher von Fintechs. Und da sehe ich auf der etablierten Incumbent-Seite keine wirklichen Planungen, Angriffspunkte.
Das heißt, du sagst, der Zins ist ein Modellierungsfaktor und der schafft einfach Business-Modelle und der schafft Opportunitäten.
Ja.
Du kannst in neue Modelle reingehen, die eigentlich ein Lending oder ein Factoring oder was auch immer benötigen, kannst technisch getrieben dich tiefer integrieren, sowohl auf der wahrscheinlich Checkout-Seite als auch auf der Risk-Seite mit moderneren Varianten das machen. Der Zins gibt dir die Möglichkeit, mit dem Ganzen zu spielen. Und deshalb glaubst du, dass da durchaus Modelle, die jetzt schon gestartet worden sind, noch eine Chance haben. Okay, verstanden.
Und eher noch wachsen. Also wir dann eher die Modelle, die jetzt schon gekommen sind oder gefundet sind, wir jetzt dann auch von Business-Traktion überrascht werden im kommenden Jahr.
Und was glaubst du, was ist jetzt in 24 at risk? Also du hast über Krypto gerade schon gesprochen, wo du sagst, so mit Halving passiert was, wobei ich nicht sicher bin, ob das Halving wirklich so eine große Relevanz haben wird, weil der Markt war dieses Jahr schon etwas heiß und ich bin mir nicht sicher, ob wirklich das Halving dazu führt, dass es wieder so heiß ist. Siehst du irgendwas, was at risk ist? Also glaubst du, dass zum Beispiel das ganze Thema Trading und dieses ganze Thema Sparpläne und dieses ganze Thema auch in 24, in Zeiten, wo es den Menschen schlechter geht, in Zeiten, wo die Leute versuchen, die Kohle zusammenzuhalten, in Zeiten, wo möglicherweise auch eine Inflation weiterhin da ist, dass das weiterhin so relevant ist? Oder ist das at risk?
Also auch angesichts von Inflation und Geld zusammenhalten spricht wieder für Leasing- und Buy Now Pay Later-Lösungen. Da sind wir wieder bei dem Thema. Wie das mit dem Ersparen.
Ja, wobei Buy Now Pay Later ja gerade nicht Geld zusammenhalten ist.
Jein, es heißt nicht Geld zusammenhalten, aber wenn ich mir meinen Computer nicht leisten kann, weil ich eben nicht am Ende des Monats die 1.000 Euro übrig habe, dann tendiere ich den Computer eben gegen einen Zins oder ein Buy Now Pay Later Produkt zu kaufen, auch wenn es dann unterm Strich teurer ist, aber wenn ich mir es nicht komplett leisten kann, dann spricht das eher für diese Modelle, die dann den Konsum ermöglichen, auch wenn am Ende des Monats das Geld nicht ganz so ausreicht, wie wenn ich es mir normal kaufen würde. Mhm. Oder halt auch dann so Leasing-Modelle, ich will es temporär nutzen und gebe es dann nach einem Jahr wieder zurück und kaufe es gar nicht. Also von daher, diese Modelle, die das ermöglichen, die Konsum ermöglichen oder mit beschränktem Geldbeutel, die werden aus meiner Sicht nächstes Jahr weiterhin kommen. Sparen, schauen wir mal. Ich kann mir vorstellen, dass Sparen eher durch einen staatlichen Eingriff auf der steuerlichen Seite nochmal einen massiven Schub bekommen könnte. Also sprich, dass man irgendwie ETF-Sparen mit einem Modell wie das 401k in USA, also dass ich dann meine ETF-Sparmodelle absetzen kann, das könnte nochmal einen Riesenschub für die Trade Republics, die Revoluts und die Raisins geben. Ansonsten sehe ich da kein wirkliches.
Aber siehst du das in einer SPD, in einer SPD-geführten Regierung?
Nee, das sehe ich für nächstes Jahr nicht.
Also glaube ich momentan auch nicht. Es ist ja eher so ein dogmatischer Streit, der da im Raum steht. Ne? Also soll man die Kapitalmärkte für die eigene Rente oder für die Vorsorge benutzen oder nicht benutzen. Und ich glaube, es ist eher wirklich eine dogmatische Diskussion, die da im Raum steht.
Genau. Also die Leute, die sparen und die das erkannt haben, die machen das auch weiter. Die haben das auch die ganze Zeit schon gemacht. Ich meine, MSCI World letztes Jahr 20% gestiegen. Das ist ja auch ein Riesenbeleg dafür, dass das eigentlich das ETF-Sparen für MSCI World ein gutes
Wobei Modell wahrscheinlich, ist. Wahrscheinlich, wenn du bis Oktober geguckt hättest, wärst du wahrscheinlich irgendwie gerade mal bei 3% oder sowas gewesen.
Kommt immer drauf an, wie du vergleichst, genau. Aber also diejenigen, die gespart haben, die werden auch nächstes Jahr wieder sparen. Ich kann mir nur vorstellen, wenn es einen in irgendeiner Weise gearteten externen Trigger gibt, der aus meiner Sicht nur durch einen staatlichen Eingriff, durch Incentive für Sparen kommen kann, dann kann sich das massiv ändern. Aber ich sehe es nicht.
Und was siehst du sonst at risk? Also siehst du irgendwelche Modelle, wo du denkst, so da werden wir in 24 Dinge sehen, die auf keinen Fall weitergehen, die jetzt irgendwie noch so dahin plätschern, aber die möglicherweise in 24 auf keinen Fall mehr eine Relevanz haben? Also man kann ja mal eins machen, wir können ja mal kurz in unser deutsches Fintech-Ökosystem reingucken. Also auf der Payment-Seite, da haben wir gerade schon über Account-to-Account gesprochen, siehst du da irgendwo ein Problem?
Nee, wir haben eine starke Konsolidierung schon hinter uns. Wir hatten ja wahnsinnig viele Mobile Payment Anbieter. Und auf der PSP-Seite haben wir eine wahnsinnige Konsolidierung hinter uns. Die wird nicht weggehen. Wir werden eher nochmal eine weitere Konsolidierung sehen. Sonst erwarte ich da keine großen Überraschungen. Mhm. Wie gesagt, Account to Account glaube ich, dass wir da ein paar Transaktionen sehen. Entweder nächstes Jahr oder 2024 oder 2025 werden wir da durchaus überrascht werden von Account to Account Transaktionen. Aber große disruptive Veränderungen, wie wir es in der Vergangenheit zum Teil hatten, erwarte ich nicht.
Und wenn du auf das, ich gehe gerade mal die Kategorien durch. Wenn du auf das Thema Nachhaltigkeit guckst, darüber haben ja ganz viele Leute lange gesprochen und eine Tomorrow Bank ist entstanden und ein paar andere Modelle sind entstanden. Das ist nicht mehr so heiß, ne?
Ja, also bei der Nachhaltigkeit, also ich vielleicht anders. Wir haben ja viele Krisen im Moment, die teilweise sich überlagern. Wir haben die Ukraine-Krise, die ja mit sehr starken Militärausgaben verbunden sind und Energiekrise getriggert hat. Wir haben die Klimakrise, die damit dazukommt. Ich erwarte, dass rund um diese Krisen findige Unternehmer diese Krisen ausnutzen für neue attraktive Geschäftsmodelle. Und da wird es das Thema ESG garantiert auch in Geschäftsmodelle geben. Es gibt im Moment eher diese Daten-ESG-Player, die da für Banken im Lending Daten zur Verfügung stellen. Werden die groß? Weiß ich nicht. Das wird eigentlich eher ein Spiel geben
von etablierten Großen. Also als neuer Scoring-Faktor.
Exakt, ESG, exakt. Also. Aber das wird eigentlich eher den etablierten Playern die werden es früher oder später mit übernehmen. Wenn wir zurückschauen auf die letzte Finanzkrise vor 10 Jahren, da wurde Airbnb gegründet, da wurde Taulia gegründet, an SAP verkauft letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Da wurde C2FO gegründet, da wurden die ganzen Buy-Now-Pay-Later-Companies, damals noch Rechnungskaufplayer, gegründet, die es geschafft haben, trotz der Kreditzurückhaltung der etablierten Banken, trotzdem Finanzierung und Liquidität zu ermöglichen. Was Ähnliches erwarte ich mir in der aktuellen Krisensituation. Ich sehe sie nur noch nicht. Eigentlich hätten sie schon da sein können. Vielleicht gibt es sie auch schon, nur sind sie noch nicht auf dem Wahrnehmungsfeld erschienen. Aber was Ähnliches erwarte ich auch. Also die großen Energiethemen. Ich meine, man hat eine Enpal gesehen. Das ist jetzt ein Solarplayer, der de facto auch ein bisschen Fintech macht, weil es ein Solar-Leasing-Modell. Dann gibt es irgendwie Baupal, die haben es irgendwie gerade umbenannt. Die machen das mit Wärmedämmung auch als Leasing-Modell. Also in dem Kontext erwarte ich Player, die in irgendeiner Weise die jetzt in dem Fall Energiekrise und Klimakrise nutzen und daraus Geschäftsmodelle bauen. Teilweise gibt es sie schon, teilweise sehen wir sie nur noch nicht. In ein paar Jahren sagen wir, war doch ganz offensichtlich, aber ich erwarte, dass darüber, und sowas geht natürlich nicht in eine Sache von Wochen und Monaten, sondern das ist eigentlich eine Sache von 1, 2, 3, 4 Jahren, dass wir da früher oder später relevante Player sehen, die diese Krisensituation für sich zu nutzen wissen.
Wenn du auf Richtung Banking und möglicherweise auch PFM, ist mal eine Kategorie, über die wir vor ein paar Jahren immer gesprochen haben, glaubst du, dass da was passiert? Ich meine, wir haben Neobanken gesehen und wir haben eine ganze Menge, haben wir auch im letzten News-Podcast drüber gesprochen, Nischenplayer gesehen, ob es jetzt eine Insha war oder für andere Nischenplayer. Glaubst du, da passiert da was? Oder ist das Thema irgendwie jetzt durchgespielt und Banking geht teilweise in so ein möglicherweise embedded irgendwo rein, aber wird nicht mehr eine eigene Frontend-Anwendung für bestimmte Nischen sein? Glaubst du, da passiert was in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren?
Also ich war ja bei den Nischenplayern schon immer sehr skeptisch, ob die es schaffen würden. Auch alleine.
Vertical kann man es ja auch nennen, ne? Nische klingt immer so gemein. Lass mal über Vertical
reden. Vertical, ja. Also es gibt Verticals, an die ich durchaus glaube. Jetzt beispielsweise hier das Thema Health, also die ganzen Anbieter, die beispielsweise Arztsoftware und so besser machen. Aber da gibt es ja auch schon positive Beispiele, siehe Apotheke und Ärztebank, die das sehr erfolgreich gemacht haben. Aber diese Nischenplayer oder Vertical Player für das 18. Thema und die 25. Ableitung, die glaube ich nicht, dass die nächstes Jahr kommt. Da gab es ja Insolvenzen dieses Jahr, 2023, und man hat ja solche Modelle auch in der Vergangenheit schon gesehen im Kartenbereich, die auch nie funktioniert haben. Warum soll es denn dann, wenn wir jetzt schon die erste Welle der Insolvenzen hinter uns haben, von Fintechs in dem Bereich, warum soll es denn da weitergehen? Da bin ich eher skeptisch. Aber wie siehst du denn das? Wird am Ende des Tages an Apple, an Google, an Microsoft das Thema Open Banking für sich ownen und treiben als quasi Feature im normalen Betriebssystem?
Haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass wir das ja auch vielleicht gerade erwarten. Also wenn Apple jetzt wirklich aufhört, mit der eigenen Kreditkarte das weiter voranzutreiben, so wie das ja aussieht, dass diese Goldbank-Kooperation nicht weitergeht und sie auch keinen neuen Player dafür finden und du gleichzeitig diese News gesehen hast aus UK, dass sie jetzt Open Banking ins Apple Wallet integrieren, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass so etwas, was wir vorher PFM genannt haben, Teil von Betriebssystemen wird. Ja, kann ich mir wirklich vorstellen. Also das wird nicht mehr wirklich eine Firma sein, nicht mehr wirklich ein Produkt sein, sondern eher ein Feature in so etwas wie halt einem Betriebssystem von Apple oder anderen. Und dann aggregierst du darin halt deine Finanzen und hast damit halt auch die Chance, wieder gar nicht so sehr in so ein Vertical reinzugehen, sondern halt auch wieder über Embedded Finance zu sprechen, weil du die Daten da benutzen kannst und dann möglicherweise im E-Commerce oder in anderen Momenten vielleicht sogar zum Sparen dann animiert wirst, sofort aus deinem Betriebssystem heraus. Also das ist, glaube ich, die eher spannende Frage. Wirst du das halt in deinen Alltag integriert? Und was ist unser Alltag? Was ist das Ding, was wir am meisten in der Hand haben? Dieses Mobiltelefon, aber nicht mit einer eigenen App, sondern wie gesagt, integriert ins Betriebssystem. Und das wird, glaube ich, wirklich interessant. Wird interessant zu sehen, ob es in 24 Stunden passiert, ob es möglicherweise noch später kommt. Aber wenn wirklich Apple und die anderen, die halt eine Relevanz im Betriebssystemumfeld haben, das ist ja eigentlich nur noch Android, weiter in diesem Spiel unterwegs sind. Und Android kriegt es irgendwie nie so richtig hin, solche Features so tief zu integrieren, dass es wirklich auch von den Menschen tief, tief, tief und gut genutzt wird. Aber Apple kriegt es immer wieder hin. Da wird es, glaube ich, eine spannende Frage werden, wie sie das hinbekommen und wie sie halt auch diese Balance gehalten bekommen, weil sie ja scheinbar keine eigene Bank sein wollen und auch diese Banken, tiefere Bankenkooperationen dann irgendwie auch nicht so richtig gewuppt bekommen, wie sie trotzdem weiter Freund von den Finanzdienstleistern bleiben können und gleichzeitig ihnen halt eine Relevanz abspenstig machen. Also wenn du halt dann zukünftig die App der Banken mehr oder weniger überflüssig machst, indem du selber ins Betriebssystem rein integrierst, wenn du halt die Karte überflüssig machst, indem du halt einfach nur noch einen Token in die Wallet reinpackst, das war irgendwie noch das schöne Logo der Bank mit drauf ist, dann bist du ja irgendwann nicht nur noch Freund, ne, sondern bist halt eher Feind. Das wird echt eine spannende Frage, interessante Frage, wie sich da auch Banken behalten können und wie sich Banken da auch positionieren können. Also ja, interessant.
Da geht nämlich meine nächste Frage rum. Wenn ich mir mein Apple-Ökosystem anschaue, sowohl auf dem Smartphone als auch auf dem Computer, kommen ja immer mehr und mehr Widgets dazu. Eigentlich doch eine ideale Möglichkeit, statt defensiv als Bank zu warten, dass dann Apple diese Funktionalität als Widget dem Kunden zur Verfügung stellt und dann multibankfähig, sondern dass ich dann als Bank sage, komm, ich mache jetzt mal das, was für einen Kunden am meisten relevant ist, nämlich den Kontoauszug in den letzten x Transaktionen als Widget automatisch und schicke eine Push-Nachricht. Also quasi gar nicht die Banking-App in den Vordergrund zu stellen, sondern ein Widget mit den relevanten Informationen, getrieben natürlich von der Banking-App und den Schnittstellen aus dem Banking, dem Kunden anzubieten. Siehst du da Punkte und Möglichkeiten, dass da zumindest innovativere Direktbanken nach vorne treiben und das dem Kunden anbieten?
Ich sehe es ehrlich gesagt nicht so richtig. Also du siehst, dass die Widgets von den Neobanken integriert werden. Also wenn du eine N26 oder sowas dir anguckst, dann ist das für die halt elementarer Bestandteil. Ne? Also die stellen es aber trotzdem nicht so in den Vordergrund. Also es wird heute noch nicht vermarktet. Es ist einfach ein Feature und du kannst es benutzen, aber es ist noch nicht ein Alleinstellungsmerkmal, was wirklich in den Vordergrund auch im Verkauf oder im Sales gerückt wird. Habe ich es noch nicht wahrgenommen. Ja, müsste man möglicherweise machen. Also selbst auch auf der Uhr könntest du ja auch noch weitere Funktionalitäten anbieten. Also Widget ist ja nichts anderes, das, was du halt auch auf der Uhr anbieten kannst. Machen sie, glaube ich, nicht so richtig. Also ich habe das Gefühl, auf der einen Seite, dass der Abstand zwischen den Neobanken-Apps und den klassischen Banken-Apps gar nicht mehr so groß ist. Und gleichzeitig ist die Innovationsfreude nach vorne gerichtet, aber auch total gering geworden. Also man sieht wirklich unfassbar wenige Features und Innovationen an der Stelle. Und vielleicht ist das sogar eine Chance für jemanden wie die C24-Bank, ne? Über die haben wir nahezu ganz, ganz selten im Podcast gesprochen, aber gleichzeitig sind die halt da. Und was ich bei denen halt so interessant finde, die sind ja nicht gestartet einfach als Bank, sondern es ist ja mehr oder weniger Teil eines viel, viel größeren Systems. Die sind zwar kein Ökosystem oder kein Betriebssystem, wie es in Apple ist, aber wenn du halt die C24-Bank tief in das ganze C24-Ökosystem rein integrierst, hast du ja auch wieder ganz andere Chancen. Also ich glaube, das ist eher die Chance, wie du halt zukünftig so Neobanking weiterhin treiben kannst und denken kannst, ne?
Absolut. Ja, vor allem mit den Daten. Die sehen ja, bei welchem Mobilfunkanbieter sind, die sehen, bei welchem Versicherungsanbieter ich bin, bei welchem Stromanbieter und können mir dann sagen, übrigens, du kannst 150 Euro sparen, wenn du einen Stromanbieter wechselst. Du kannst hier den Versicherungsanbieter wechseln und sparst das und das ein. Also das, aber auch das kann. Also muss nicht eine C24-Bank machen, das kann rein theoretisch jede Bank anbieten mit ein paar
Absolut, aber das meinte ich vorhin, dass man das Gefühl hat, dass da nicht mehr so viel Innovationen gerade stattfinden, ne? Also in dem gesamten Umfeld. Wenn du so auf ich gucke gerade nochmal ganz kurz durch, Savings, also so Sparen, siehst du da eine Innovationsmöglichkeit irgendwie, dass da was Neues noch mal kommt?
Nee, aber ich meine, Sparen war aus meiner Sicht der Gewinner in diesem Jahr oder quasi im letzten Jahr 2023, Siehe Raisin, die ja 50 Milliarden Einlagen haben, alleine 20 Milliarden in einem Jahr bekommen. Das ist natürlich ganz klar getrieben vom Zins. Und der Zins, wie gesagt, geht aus meiner Sicht nicht mehr weg. Er geht vielleicht ein bisschen runter, aber er geht nicht mehr weg. Das, was wir hatten mit Null- und Negativzinsen, war ja eine Jahrhunderte-Sondersituation. Also selbst im Mittelalter gab es keinen negativen Zins und die wir so in dieser Form vermutlich nicht mehr sehen werden. Und alle Geschäftsmodelle, die davon profitiert haben, inklusive Funding-Situation von den Fintechs, die werden dann Probleme haben, weil wir sind nicht mehr in einem New Normal, sondern wir sind back to normal auf der Zinssituation und davon profitieren natürlich auch die Raisins dieser Welt.
Und Richtung Web 3.0, das hast du gerade schon gesagt, da wirst du was sehen. Wenn du Richtung Immobilien guckst, siehst du da irgendwas? Also da gab es ja diese ganzen Crowdfunding-Sachen und Mezzanin-Dinge und möglicherweise auch Real-World-Assets. Siehst du da etwas in Richtung Tokenisierung oder sowas im Immobiliensektor?
Also ich war ja bei dieser ganzen generellen Tokenisierung, also unabhängig von Immobilien oder ob das jetzt Immobilien, es war Uhren, Rolex-Uhren oder irgendwelche komischen Sneaker waren, war ich ja immer sehr skeptisch, ob das ein nachhaltiges Geschäftsmodell ist. Alle Geschäftsmodelle rund um die Immobilienwirtschaft sind doppelt schwierig, weil man sieht es ja mit den großen Insolvenzen der großen Immobilienentwickler, den rückgehenden Immobilienbewertungen. Das ist nicht eine Sache von einem Jahr. Also da werden wir wahrscheinlich noch mal ein, zwei weitere Jahre brauchen, bis da eine richtige Konsolidierung hinter uns ist und eine Marktbereinigung. Und alle die Modelle, die da mit relevant drin sind, haben natürlich dann quasi eine Art Sippenhaft und sind da mit involviert, weil natürlich insgesamt eine Sektorkonsolidierung im Immobilienbereich passiert.
Nächste Kategorie, Identity. Siehst du da etwas Neues kommen? Oder glaubst du, dass dann irgendwann doch die EU und der Staat, haben wir vorhin schon im Dezember-Podcast über NECT drüber gesprochen, glaubst du, da wird was Neues entstehen oder wird das dann irgendwann doch der Staat beherrschen?
Am Ende des Tages, wenn du, ich meine, das hast du ja auch mal probiert mit dem digitalen Personalausweis, da deine Punkte in der Flensburger Kartei rauszufinden.
Habe ich geschafft.
Die User Experience ist grottig, aber als ich im 2023 bei einer großen Direktbank mein Tagesgeldkonto eröffnet habe und meinen Personalausweis zu Ident genutzt habe, das war eine sensationell gute, einfache User Experience. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass da ein bisschen was passiert, aber die großen Geschäftsmodelle im Wallet-Bereich, im Ident-Bereich, die ja jahrelang immer herbeigebetet wurden, die sehe ich auch im kommenden Jahr nicht.
API-Banking, siehst du da noch was kommen?
Ja, da bist du ja der Spezialist. Da musst du was sagen, keine Ahnung.
Ich bin auch echt gespannt, ob wir da nochmal was sehen, ob da eine Konsolidierung stattfindet. Also ich glaube, was du halt siehst, ist, dass eine Solaris Bank gerade so ein bisschen struggelt, dass eine Swan auf der anderen Seite dann doch relativ relevant geworden ist und enabled. Also ich glaube, das wird weiterhin da sein, aber die Frage wird sein, wie groß werden diese Player? Also eher infrastrukturelle Player. Und dann hast du ja auch die Kollegen hier rund um Marco Ventin und Claudio, die ja jetzt gerade das Ganze zusammengeführt haben, Doc Financial, glaube ich, ne? Wo ja eine ganze Menge Sachen zusammengeführt worden sind. Ich glaube, das wird es weiterhin geben, aber ich sehe da auch, wenn jetzt das ganze Thema Open Finance kommt, jetzt dann nicht unbedingt Riesenplayer entstehen. Wenn du so guckst Richtung Factoring, Collecting, hast du vorhin schon mal kurz gesagt, ja, gibt es, ne? Da wird es auch weiterhin eine Relevanz geben. Glaubst du, da entsteht was Neues oder werden die Player, die heute da sind, größer werden?
Also ich glaube sehr stark an das ganze Working Capital Thema, weniger ans Fintech Factoring Thema, weil alle Fintechs, die im Factoring Bereich sich versucht haben, sind alle gescheitert. Nicht weil sie so ein schlechtes Produkt gehabt haben, sondern weil am Ende des Tages im Factoring die Refinanzierung der wesentliche Kostentreiber ist. Also wie refinanziere ich mich? Und das spricht eben nicht für die Fintechs, sondern für die etablierten Player, die etablierten großen Banken, die sich günstig refinanzieren können. Und das ist am Ende des Tages ein Preisthema und deswegen sind die Fintechs alle gescheitert. Generell im Working Capital Bereich Modelle, da bin ich sehr bullish, da glaube ich sehr stark dran.
Mhm. Richtung Accounting, die haben wir auch immer in der Übersicht mit drin gehabt, weil das halt ganz oft eine Integration von Payment und eine Integration von Banking drin hatte. Ob das jetzt irgendwie Textu war oder möglicherweise Candice und ein paar andere. Entsteht da was Neues oder sind das die Player, also auch eine Lexware ist ja da wirklich richtig groß geworden, die wir jetzt schon die ganze Zeit da haben?
Ich glaube, da werden wir von denen, die wir da haben, positiv überrascht werden. Auch die ganzen Textplayer, Textu und wie sie alle heißen und Textfix, die werden größer. Aber sind was Neues, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Im Gegenteil, ich frage mich ja immer noch, was die Player, von denen wir seit Jahren große Ankündigungen haben. Denk mal an hier deinen ehemaligen Arbeitgeber Number 5.
Vor.
Number 4, stimmt. Vielleicht gibt es ein Number 5, weil Number 4 nicht funktioniert. Also N4. Da hört und sieht man auch nichts mehr.
Ja. Let's see. Also ich glaube, dass da hat schon eine ganze Menge an Innovation stattgefunden in den letzten 10 Jahren. Ja. Ne? Also wenn du dir anguckst, wie ein Lexware als Beispiel vor 10 Jahren aussah, da war es gut, dass halt neue Player entstanden sind, die halt auch ein bisschen getrieben haben. Mittlerweile ist es ein bisschen so, wie vielleicht auch der Vergleich zwischen Neobank und klassischer Bank. Die, habe ich ja vorhin schon gesagt, die klassische Banken-App ist mittlerweile gar nicht mehr so viel schlechter wie die Neobanken-App. Und ich bin wirklich froh, dass da viele, viele von diesen klassischen Accounting-Tools es mittlerweile verstanden haben, dass du halt nicht mehr CSV-Import und Export machen musst und irgendwelche DATEV-Schnittstellen manuell steuern musst, sondern dass das echt automatisiert worden ist und dass sie da ein bisschen getrieben worden sind. Trading Investing haben wir auch vorhin schon mal so kurz ein bisschen drüber gesprochen, über die Scalable Trade Republics dieser Welt und auch die Enabler wie eine Upwest und eine Lemon Markets. Wie viel Platz ist da für diese Enabler? Also über eine Upwest haben wir schon gesprochen, eine Lemon Markets hochgehandelt vor gut 2 Jahren, dann lange Zeit schweigen. Wie siehst du es? Ist da viel Platz für diese Enabling Trading Investing Unternehmen?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da neue sich irgendwie noch etablieren können. Also wir sehen da die schon versucht haben, da ein paar Champions, aber neue tue ich mir schwer zu erkennen.
Ja, neue Player, aber glaubst du, dass die Enabler noch neue Kunden finden?
Ja, das durchaus. Also sie wachsen auf dem Status quo und finden auch gegebenenfalls neue Kunden, aber neue Gründung, neue Modelle sehe ich da ehrlich gesagt nicht. Das ist eine große These, wo ich noch nicht weiß, ob die nächstes Jahr, also 2024 oder im darauffolgenden Jahr passieren werden, jetzt in dem Investing, jetzt nicht in Infrastrukturthema, sondern generell im Investing-Thema, was ja auch Investing ist, sind ja VCs. Und die ja in Companies investieren. Und ich erwarte früher oder später eine massive Auslese bei den VCs. Aus zwei Gründen. Grund Nummer 1, die Startups, die jetzt pleite gehen, haben natürlich dann auch Folgewirkungen auf die Fonds der VCs, die dann Probleme haben, neue Fonds zu raisen. Also sprich, die Schwemme an VCs, die mit der Schwemme von Startups und mit der Schwemme des günstigen Geldes hochgeschwemmt wurden, da wird sich wieder eine massive Bereinigung kommen. Das heißt, da werden wir auch wieder qualitative große VCs, die werden überleben, und viele kleinere VCs, die temporär vielleicht ein paar Lucky Shots gehabt haben, die werden wieder verschwinden. Und von daher, das wird auf der VC-Seite eine massive Bereinigung geben. Und gleichzeitig werden wir auf der VC-Seite bei den Überlebenden sehen, was wir eigentlich lange, also vor 10 oder 15 Jahren auf der VC-Seite hatten, dass es einige wenige VCs gibt, die wirklich Overperformance liefern können, und eine Vielzahl von VCs, die überleben, aber die subperformen. Also die mal, wo man sagen würde, naja, dann gebe ich noch Geld lieber dem MSCI World statt dem VC, weil das VC ist nicht in der Lage, das MSCI World zu schlagen. Das werden wir vermutlich in diesem Jahr im ersten Schritt und dann vermutlich in den nächsten 2-3 Jahren sehen, mit den Folgewirkungen, wenn dann die VCs ihre neuen Fonds nicht mehr geraced bekommen.
Dann die letzte Kategorie, Risk und Rating. Siehst du da noch was? Das war ja auch nur mal eine Frage, können die bisherigen Risk-Anbieter möglicherweise mit neuen Risk-Modellen, wie wir sie dann durch Open Banking, Open Data gesehen haben, mithalten? Oder sind da riesengroße neue Player entstanden? Wir haben einfach eine Übernahme von Bonify gesehen durch die Schufa, ein paar andere, die gar nicht mehr da sind. Wie siehst du es?
Also ich hatte ja gehofft, dass durch die Übernahme von Schufa durch Private Equity, durch EQT, wir da eine Befreiung, Anführungsstrichen, des Segments haben, dass wir da Innovation reinbekommen und da der Markt sich öffnet. Dadurch, dass es abgesagt wurde, befürchte ich, dass da nicht großartig was Neues sich tun wird. Und dann, ja, es wird ein bisschen mehr Daten und ein bisschen ESG-Rating reinkommen. Das wird eine Schufa dann einfach mitmachen. Aber werden wir in dem Markt wirklich Innovation reinbekommen? Die Chance, befürchte ich, ist an uns vorbeigegangen, indem Schufa eben nicht an Private Equity gegangen ist. Wie siehst du das?
Also in diesem Umfeld glaube ich auch, dass die Schufa, wenn man auf Deutschland guckt, möglicherweise eine Riesenchance gehabt hätte, wenn sie da nochmal extern getrieben worden wäre.
Ja.
Ich glaube, diese Übernahme von FinAPI und von Bonify waren, glaube ich, mutige Schritte für eine Schufa. Ne? Ich meine, mutig nicht im Sinne von, dass sie sich damit verheben, weil dafür verdient dieser Laden ja einfach auch viel zu viel Geld. Aber um sich halt näher in Richtung Kunden zu bewegen, also auf der Bonify-Ebene geht es ja eher darum zu sagen, okay, ich bewege mich wirklich in Richtung dem Endkunden, für die Schufa ja lange Zeit so ein, ja, eher ein schwarzes Loch war. Und dann zu sagen, so, hey, ich schaffe da mehr Transparenz, das ist, glaube ich, eigentlich ein guter Schritt gewesen. Da haben sie, glaube ich, ein bisschen das Desaster gehabt, dass es am Anfang nicht funktionierte in den ersten Tagen und im ersten Wochenende. Aber letztlich, glaube ich, trotzdem eine mutige Entscheidung. Das FinAPI-Thema war, glaube ich, auch eine schlaue Entscheidung, eigentlich zu sagen, ich habe mir einen alternativen Datenpot gesichert, ne? Also über Open Banking.
Ja.
Und damit halt eine Technologie, die ich halt benutzen werde, benutzen sollte, benutzen muss vielleicht, sogar auch rein integriert. Jetzt fehlt möglicherweise dann doch der externe Impulsgeber und Treiber, also wie du es gerade beschrieben hast. Also wenn das halt Private Equity getrieben ist, hast du dann manchmal noch anderen Druck dahinter. Jetzt ist es weiterhin der bestehende Shareholder-Kreis, der eher aus Etablierten besteht. Banken da drin, Handelsunternehmen da drin. Vielleicht ein bisschen die Frage, ob die halt mutig genug sind, die Schufa auch vor sich herzutreiben oder das Unternehmen so ein bisschen vor sich herzutreiben. Ansonsten sehe ich da in der Tat auch gerade nicht so viele neue Modelle im Bereich Risk und Rating. Ich hätte auch gedacht, dass da, das haben wir vorhin schon mal kurz besprochen im Thema Nachhaltigkeit, dass da durchaus Player entstehen, die eine Relevanz bekommen und dass du so eine Art neuen Schufa-Score für ESG-Daten bekommen wirst. Habe ich jetzt irgendwie nichts mehr groß zu gehört. Aber das hätte ich schon erwartet, also dass du da schlauere Modelle und ergänzende Daten für eine Kreditvergabe heranziehst. Aber bin ich aber auch ehrlich gesagt nicht mehr ganz so tief drin gewesen in den letzten Monaten. Aber das habe ich auch nicht so richtig gesehen.
Also ich vergleiche es ein bisschen mit früher im Processing, sowohl im Issuing als auch im Acquiring Processing. Da gab es ja eine GZS als de facto Marktführer und eine damals noch Atos, heute Worldline, als Folge. Der ganze Markt ist ja dank Private Equity aufgegangen, also KKR, die dann mit First Data den Markt konsolidiert haben. Und jetzt hast du eine sehr starke Fragmentierung, also teilweise ist das Processing in den Banken, teilweise bei IT-Dienstleistern, aber da gibt es einen gesunden und starken Wettbewerb. Und diese monolithischen Player, die pro Land quasi den Markt definiert haben und auch Innovation sehr stark verhindert haben, der ist aufgebrochen worden. Und das, fand ich, fehlte uns auf der Scoring-Seite in Deutschland. Glaube ich, dass in dem Setup die Schufa so weitermacht, ja, auf jeden Fall, werden die etablierten Shareholder der Schufa die Innovation beibringen. Das haben sie schon bei der GZS nicht gemacht. Ich bin da sehr skeptisch. Und wenn ich mir anschaue, wie eine Experian in UK aktiv ist oder wie das ganze Scoring in USA ist, da ist viel mehr Innovation drin. Also die Chance ist durch die Private Equity Thematik aus meiner Sicht leider vergangen. Vielleicht auch gut so. Ich meine, man soll es gar nicht so negativ sehen. Aus Sicht des Endkunden und der Datenhoheit ist natürlich da weiterhin eine sehr starke Datenschutzorientierung drauf jetzt hinsichtlich, was man mit den Daten alles machen kann. Das ist leider vergangen oder die Chance ist vergangen, besser gesagt.
Jochen, wenn wir noch mal ganz kurz das Jahr Revue passieren lassen. Jetzt haben wir das gerade so ein bisschen auf der Makroebene getan und wir könnten mal kurz durch die News durchscannen. Was ist denn für dich so hängen geblieben auf Unternehmensseite, wenn du auf 23 zurückguckst? Also ich habe geguckt, in Januar, da gab es eine Insolvenz, da gab es die Integration von Penta und Quanto, Mondu hat nochmal Geld eingesammelt, Doc Financial übernimmt Compeon, Kryptohandel mit N26, Solaris Bank wird eingeschränkt durch die BaFin, Goldman hat damals schon die ersten Verluste in der Fintech-Sparte bekannt gegeben. Also ist da irgendwas hängen geblieben bei dir?
Also wenn ich einfach mal nochmal auf eine hohen Flughöhe das mir anschaue, es gibt Fintechs, die pleite gegangen sind, wo man teilweise sich gefragt hat, so warum konnten die eigentlich so lange überleben oder beziehungsweise wie haben die überhaupt ein Initialfunding bekommen? Es gab Fintechs, die gut geraced haben, trotz schwierigen Situationen haben sie weiterhin Geld bekommen. Insofern gab es aus meiner Sicht eine gute, gesunde Auslese im Jahr 2023. Das wird vermutlich dieses Jahr weitergehen. Und wie gesagt, mit der These hinsichtlich der Konsolidierung auf der VC-Seite, das wird dann auch Auswirkungen auf der VC-Seite geben. Weil wenn ich extrem viele Low-Performer oder Non-Performer in meinem VC-Fonds habe, wo ich teilweise zu teuer eingestiegen bin oder die mir einfach pleite gegangen sind, dann hat das natürlich Auswirkungen dann später hinsichtlich der Investoren, die ja eine Überrendite von den VCs erwarten. Und wenn die VCs die nicht liefern, dann die VCs Probleme bekommen. Und insofern war das ein gesundes Jahr 2023 auf der Corporate-Startup-Seite und wird sich aus meiner Sicht 2024 nochmal fortsetzen. Also wir werden auch dieses Jahr vermutlich weitere Insolvenzen sehen und gesunde Companies, die fanden, aber nicht mehr zu den übertriebenen Bewertungen, die wir in der Vergangenheit hatten.
Ja. Sollen wir nochmal durch die News durchgehen oder sagen wir, das war eigentlich ein schönes Wort zum Jahresanfang, also dass wir noch ein paar Dinge sehen, die wir in 23 schon angefangen haben zu sehen und dass sich starke Firmen durchsetzen werden. Sonst noch irgendwas, was dir in den News so hängen geblieben ist, wenn du denkst, oh, das war echt 23? Wie guckst du drauf?
Das Einzige, also ich würde jetzt nicht mehr durch die einzelnen News oder Monate durchgehen, aber das, was mir auch noch hängen geblieben ist, ist, du hast ganz kurz angesprochen vorhin, ist die BaFin-Thematik. Also dass die BaFin oder wenn wir generell sagen, die Regulatoren härter zuschauen. Also sprich, wir haben das Thema mit N26 in Deutschland gehabt, wir haben das Thema mit UNSER gehabt, mit FlatEx, mit den ganzen Acquirern und wir haben das Thema...
In der Tat, ich glaube, wir hatten keinen Monat ohne eine News der BaFin.
Exakt. Und wir haben es aber auch nicht nur bei der BaFin gehabt, wir haben es mit Revolut in UK auch gehabt und wir haben es mit den auf der globalen Ebene mit den Krypto-Aufsichtsthematiken gehabt. Die Aufsichten schlagen zurück und sie schlagen vielleicht sogar gesund zurück, nehmen so ein bisschen die Übertreibung auf der Fintech-Seite zurück im Sinne der Endkunden. Und das ist vielleicht auch ein Thema, was für 2023 stand und was vielleicht sogar 2024 auch so weitergeht, dass wir mehr Professionalität in die Firmen und die Prozesse reinbekommen. Mhm.
Gut. Sollen wir es damit belassen? Für das Jahr 23 und so ein Stück weit der Ausblick auf 24? Oder hast du noch etwas, was wir unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen?
Ich meine, wir können jetzt auch nicht, wir sind ja jetzt auch nicht die Hellseher und wir werden garantiert auch 2024 Punkte bekommen, an die wir nie gedacht haben. Aber das ist ja auch gut so. Nee, das war es aus meiner Sicht, was wir zumindest mit einem einigermaßen realistischen Blick nach hinten und ein bisschen extrapolieren nach vorne sehen werden. Aber wir werden garantiert auch Punkte sehen im 2024, an die wir überhaupt nicht gedacht haben. Und das ist auch gut so.
Da hast du recht. Jochen, dann haben wir, glaube ich, ein spannendes 24 vor uns und wir haben das Wort wieder. Das ist spannend, aber so sei es manchmal. Vielen Dank.
Danke dir.